ARD.
Blackout Berlin. 4 Tage kein Strom, keine Heizung, kein Netz, kein Alltag. Rund 100.000 Menschen sitzen im Kalten und das mitten in der Hauptstadt.
Es wurde dann so kalt und bei uns im Haus, wir haben elektrische Rollläden, die gingen dann nicht mehr hoch und es war dunkel.
Es ist natürlich eine böse Überraschung und man wundert sich, dass in diesem heilen, perfekten Deutschland und insbesondere Berlin so eine Katastrophe kommen kann.
Das war tatsächlich der längste Stromausfall in der Hauptstadt seit Kriegsende und es stellen sich verdammt viele Fragen. War das ein Ausnahmesabotageakt oder ein Blick in unsere verwundbare Zukunft? Wie gut ist Deutschland wirklich auf solche Angriffe vorbereitet? Und wo ist eigentlich die politische Führung, wenn es ernst wird? Darüber sprechen wir heute in Berlin Code, eurem Politik-Podcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Ich bin Linda Zervakis und bei mir sind Matthias Deiß. Er ist stellvertretender Leiter des ARD-Hauptstadtstudios und war selbst vom Ausfall betroffen. Und der ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg. Hallo ihr beiden.
Ja, hallo Linda.
Moin.
So, nur zur Info, falls noch mehr passiert, wir nehmen diesen Podcast übrigens am Freitagmittag auf. Matthias, nimm uns mal mit. Es ist Samstagmorgen, du wachst auf und der Strom ist weg. Was ist dir da als erstes durch den Kopf gegangen?
Ja, bei uns war es so, uns hat der Nachbar geweckt mit einem Telefonanruf. Schon das ist sehr, sehr ungewöhnlich und meinte, der Strom ist weg, nichts geht mehr. Ja, und das Skurrile ist wirklich, du machst in den ersten Minuten trotzdem erstmal alles so, wie du es seit Jahren eben gewohnt bist. Obwohl du ja weißt, der Strom ist jetzt weg, gehst du ins Bad und drückst erstmal automatisch auf den Lichtschalter. Funktioniert natürlich nichts, aber du hast es halt so im Kopf drin. Du versuchst im Internet dann übers Handy nachzulesen, was löst ist, merkst aber, das Netz geht jetzt auch nicht. Das zeigt vor allem, was da passiert ist. Das ist und das war keiner von uns gewohnt. Und das hat man so einfach wirklich noch nie erlebt.
Jetzt musst du einmal kurz erklären, wieso ging das Telefon? Also das war dann sozusagen, die Leitung funktionierte.
Ja, das war immer so schwankend. Ab und zu hatte man Netz, manchmal hatte man dann keins und mit dem Internet war es dann ganz genauso. Da versuchte man dann nachzulesen, da ging dann teilweise wirklich gar nichts, aber ab und zu dann eben doch mal wieder und man hat es eben die ganze Zeit versucht, weil der Infobedarf, den du in diesen ersten Minuten dann hast, der ist natürlich riesig und den versuchst du auf Teufel komm raus dann auch irgendwie zu stillen, weil du willst einfach Informationen haben.
Und wie ist dieses Gefühl? Also ich meine, was macht das mit dir persönlich, wenn du merkst, so dein normaler Ablauf kann nicht so funktionieren? Ist man dann überrascht? Ist man dann verzweifelt? Wie ist dieses Gefühl?
Also die Information, die wir dann doch relativ schnell bekommen haben, war, dass es eben nicht was Kurzes ist. Weil du denkst dir natürlich, jetzt hast du mal kurz kein Licht, aber in einer halben Stunde geht das schon wieder. Und dann war relativ schnell klar, das wird dauern. Nicht nur Stunden, sondern Tage. 6 Tage war am Anfang ja die Ansage über die offiziellen Behörden. Und wir hatten, das war ja Anfang des Jahres noch, Besuch über Silvester und Neujahr. Da war eine Familie aus Köln, noch Freunde von uns, denen wir uns eigentlich noch ein schönes Wochenende machen wollten. Und die haben dann natürlich, als sie das gehört haben und es auch allmählich kalt wurde, dann sofort die Flucht ergriffen. Und auch wir haben gemerkt, ich habe 3 Kinder, das wird richtig kalt. Wir werden da nicht bleiben können und haben deswegen vor allem dann erstmal relativ viel Orga gehabt, Dinge in Bewegung gesetzt, um eben uns anders zu organisieren. Und ich habe aber ganz schnell gemerkt, wie wenig Informationen mich am Ende direkt erreichen und habe dann an all diejenigen gedacht, die eben nicht so gut vernetzt sind wie wir, vor allen Dingen alte, einsame, die auch in diesen Bezirken ja viel, viel leben, die am Ende auch alleine in den Häusern ausgeharrt haben. Und da werden wir, glaube ich, heute nochmal drüber reden müssen, was da die Lehren sind, weil diese Menschen sind in Teilen wirklich alleine gelassen worden.
Du sagst es, das machen wir auf jeden Fall. Nur mal einmal jetzt so als Update, wie ist der aktuelle Stand? Ihr habt jetzt alle wieder Strom, ne?
Wir haben jetzt alle wieder Strom, die Heizung funktioniert wieder größtenteils. Ein Kinderzimmer ist noch ohne Heizung und wir sind auch wieder zurückgezogen. Also 2 Umzüge innerhalb weniger Tage, kann man sich vorstellen, war jetzt auch nicht ohne Arbeit.
Ah ja, ja. Also ihr seid quasi bei Leuten untergekommen, wo alles noch funktionierte und habt euch da aufgeteilt, damit es nicht kalt wird, ne?
Genau.
Wer ist denn eigentlich in so einer Situation zuständig? Der Katastrophenschutz, das wäre ja dann Ländersache, oder der Bund, Michael?
Also zunächst mal ist sogar der Bezirk zuständig und das fängt schon damit an, wie gut ist man vorbereitet auf so eine Situation, und das war auch sehr schön oder sehr traurig, muss man sagen, zu beobachten, dass eben dieser Bezirk alles andere als gut vorbereitet war auf so eine Situation. Da gibt es große Unterschiede in Berlin und das macht auch so ein Kernproblem in Berlin deutlich, dass man nicht nur beim Thema Krisenvorsorge hat, sondern generell, dass die eigentliche Macht liegt in den Bezirken, bei den Bezirksverwaltungen und weniger beim Senat. Und die Voraussetzungen in den Bezirken sind sehr, sehr unterschiedlich. Und in diesem eben, wie gesagt, war man nicht so gut vorbereitet. Und das hat sich dann eben sehr schnell, sehr deutlich gezeigt. Der Senat hat am Ende dann die Großschadenslage ausgerufen. Das hat aber eben einen Tag gebraucht. Und das führt dann eben dazu, dass der Senat sich beim Krisenmanagement eben auch an die Spitze setzt, alles bündelt, alles aufeinander abstimmen kann. Aber zunächst mal spielt die Musik im Bezirk.
Also okay, das ist jetzt quasi der Sonderfall für Berlin, aber ansonsten, wenn das in einer anderen Stadt passiert wäre, wie wäre es dann?
Also Katastrophenschutz ist erstmal Sache der Länder. Da ist der Bund eigentlich nicht zuständig. Es sei denn eben, das jeweilige Land als Betroffener ruft eben diese Großschadenslage aus und ruft auch den Bund zur Hilfe. Sagt, hey, wir schaffen das einfach nicht alleine. Helft uns zum Beispiel mit technischem Hilfswerk, helft uns mit der Bundeswehr. Dann kann der Bund tätig werden. Und das ist in diesem Fall irgendwann auch passiert. Also bei uns um die Ecke gab es dann eine Suppenküche der Bundeswehr, wo man hinkommen konnte, wo LKWs standen und man sich dann aufwärmen konnte. Das ist dann passiert, aber eben nicht von Anfang an.
Michael, du bist Experte für Extremisten und für terroristische Vereinigungen. Jetzt soll ja hinter diesem Anschlag eine Gruppe namens Vulkangruppe stecken. Wer ist das genau?
Ja, man muss im Grunde genommen sagen, es gibt nicht die eine Vulkangruppe. Es gibt seit 2011 im Berliner Raum immer wieder Vulkangruppen, die Brandanschläge verübt haben. Und die Sicherheitsbehörden gehen eigentlich auch davon aus, dass diese Gruppen nicht alle identisch gewesen sind. Tatsächlich ist es so, dass die, wie gesagt, seit 2011 Anschläge auf die kritische Infrastruktur verübt haben. Und zwar beispielsweise auf Kabelschächte in den ersten Jahren, die für den S-Bahn-Betrieb wichtig sind, sodass die S-Bahn nicht mehr gefahren ist. Und wenn wir uns anschauen, in den vergangenen zwei Jahren sind diese Anschläge in ihren Auswirkungen immer gravierender geworden. Da war im März 2024 beispielsweise der Anschlag auf die Stromversorgung des Tesla-Werks in Grünheide vor den Toren Berlins. Und das führte nicht nur dazu, dass Tesla keinen Strom mehr hatte, sondern auch tausende Haushalte in Brandenburg nicht mehr. Und dann hatten wir im September erst einen Brandanschlag, der dazu führte, dass etwa 30.000 Haushalte im Südosten von Berlin keinen Strom mehr hatten. Da hat sich nicht die Vulkangruppe zu bekannt, sondern das soll auf das Konto einer anderen linksextremistischen Gruppe gehen. Und dann eben jetzt dieser Brandanschlag mit den bisher gravierendsten Auswirkungen, den wir jetzt erleben mussten, zu dem sich auch Vulkan bekannt hat.
Ich habe zwei Fragen. Also einmal, was wollen die damit bezwecken? Warum machen die das?
Also man muss das sehen im Kontext dieser linksextremistischen Ideologie und das ist gar nicht so ganz leicht zu verstehen. Das fängt damit an, warum verübe ich einen Brandanschlag auf den S-Bahn-Verkehr, wenn ich sage, ich kämpfe für den Schutz der Umwelt. Aber man muss es eben so sehen, dass Linksextremisten zunächst mal gegen das kapitalistische Gesellschaftssystem kämpfen. Und das wird getragen von profitorientierten Unternehmen. Und deswegen richten sich diese Brandanschläge zunächst mal in der Intention auch vor allem gegen Unternehmen. Im September war das so, dass das Ziel ein Industriepark war, in dem auch Unternehmen ansässig sind, die Zulieferer für die Rüstungsindustrie sind. Diesmal ging es darum, ein Kraftwerk zu treffen, das für fossile Energiewirtschaft steht und das eben auch Privathaushalte dann am Ende betroffen sind. Das bezeichnen Linksextremisten dann perfiderweise, muss man sagen, als Kollateralschaden, den man halt hinnehmen muss im Sinne des Kampfes für das große Ganze.
Die andere Frage ist, es gab ja in diesem Fall weitere Spekulationen. Also es gab ja nicht nur ein Bekennerschreiben, sondern es gab ja mehrere. Was ist da jetzt der genaue Stand?
Also zunächst mal hat sich eine Gruppe, eine Vulkangruppe bekannt zu diesem Anschlag. Matthias hat es erwähnt, ein sehr ausführliches, für Linksextremisten ganz typisch, voller Rechtfertigungen und auch Schuldzuweisungen an andere gespicktes Bekennerschreiben. Und das haben die Sicherheitsbehörden dann nach intensiver Prüfung auch für authentisch gehalten. Wie macht man das? Man guckt sich das halt genau an. Wie wird argumentiert? Wie wird formuliert? Mit den Formulierungen ist das so so eine Sache, weil man eben, wie gesagt, davon ausgehen muss, dass frühere Vulkangruppen möglicherweise personell anders zusammengesetzt waren. Aber die Argumentation war schon klassisch linksextremistisch. Dann guckt man sich an, gibt es Täterwissen? Ja, das gab es. Und dann ganz wichtig auch die Frage, widerspricht jemand? Und es hat niemand widersprochen, weil die linksextremistische Szene lässt sich nichts unterschieben. Verbreitet wurde das auf Indymedia, einem klassischen Portal für Linksextremisten. Und wenn da eine Fake-Bekennung auftaucht, dann ist die auch ganz schnell wieder weg. Das hat man in der Vergangenheit gesehen, weil sich in der Szene Widerspruch regt. Und das gab es eben diesmal nicht. Insofern, diese Theorie, die zwischenzeitlich aufkam, dass das möglicherweise ganz was anderes ist, nämlich einen russischen Hintergrund haben könnte, also eine russische Geheimdienstoperation, um eben die kritische Infrastruktur in Deutschland anzugreifen. Das ist etwas, was man von Anfang an mitdenken muss. Seitdem Russland die Ukraine angegriffen hat, haben wir es mit solchen Szenarien auch in Deutschland zu tun, ja. Aber es hat im Endeffekt sich kein Hinweis gefunden, dass es tatsächlich einen solchen Hintergrund haben könnte.
Aber dann gab es ja noch ein Schreiben, wo es dann hieß, aber wir sind die wirkliche, die wahre, echte quasi Vulkangruppe. Wie ist das denn zu deuten?
Ja, das ist ganz bemerkenswert. Es gab tatsächlich dann eine Bekennung von einer Gruppe, die für sich in Anspruch nimmt, eine der ersten Vulkangruppen gewesen zu sein, die 2011, also unmittelbar nach Entstehung dieses Phänomens Vulkangruppe, aktiv geworden sei, Aktion gemacht habe und die sich dann distanziert hat von allem, was danach kam. Die Frage ist erstens, ob das echt ist. Das ist nach wie vor nicht sicher geklärt. Und die andere Frage ist, wenn es echt ist, was hat die dazu veranlasst? Und das kann natürlich damit zu tun haben, dass das Linksextremisten sind, die nicht mehr an vorderster Front unterwegs sind, die mit diesem ganzen Aktionen nichts mehr zu tun haben und die jetzt aber befürchten, weil der Generalbundesanwalt auf den Plan gekommen ist und wegen einer terroristischen Vereinigung ermittelt, dass ihnen heftige Haftstrafen drohen könnten und die deswegen auf Distanz gehen. Aber das ist alles bisher nur Spekulation.
Ist denn jemals schon mal einer von dieser Gruppe dingfest gemacht worden? Also die sind ja seit 2011 aktiv.
Tatsächlich muss man sagen, dass die Sicherheitsbehörden nicht über einen gewissen Punkt hinausgekommen sind bei der Verfolgung dieser Straftaten. Es ist nicht gelungen bisher, Personen gerichtsfest zu identifizieren, die für diese Brandanschläge in der Vergangenheit verantwortlich gewesen sein sollen. Man hat sicherlich einzelne Personen im Blick, aber dass man meint zu wissen, wer es war, reicht natürlich nicht aus. Noch nicht mal für eine Festnahme hat es gereicht, geschweige denn für eine Anklage. Und insofern gehe ich davon aus, dass man jetzt nochmal das zur Priorität erklärt, weil man eben auch befürchten muss, dass es nicht das letzte Mal gewesen ist, dass man alle Ressourcen da reinsteckt. Aber dann ist es wahrscheinlich so wie sehr oft und in der Vergangenheit auch. Dann kommt wieder irgendwas anderes dazwischen, beispielsweise eine islamistische Terrordrohung. Dann müssen die Ressourcen wieder woanders hin, beispielsweise Observationskräfte. Und dann rutscht so ein Thema auch wieder nach unten auf der Prioritätenliste.
Bei diesem Anschlag, da spricht man ja jetzt von einem Anschlag auf kritische Infrastruktur. In welcher Kategorie bewegen wir uns da eigentlich? Ist das Sabotage? Ist das Terror? Aktivismus? Was ist das?
Also der regierende Bürgermeister Kai Wegner hat ja sehr schnell von Terrorismus gesprochen. Wenn man genau hinschaut, eigentlich ein bisschen zu früh, weil das kann man juristisch erst dann, wenn der Generalbundesanwalt diese Ermittlungen an sich zieht. Und auch dann muss man sagen, es ist ein Anfangsverdacht, terroristische Vereinigung, dem die Ermittler jetzt nachgehen. Terroristen sind sie dann, wenn sie für Terrorismus verurteilt worden sind. Mhm. Aber er hat natürlich, Kai Wegner und danach ja auch der Bundesinnenminister, einem Gefühl Ausdruck gegeben, das auch in der Bevölkerung mit Sicherheit vorhanden ist, dass man das als terroristischen Akt wahrnimmt, aufgrund der Auswirkungen und der Schwere des Eingriffs in die öffentliche Ordnung. Und insofern ist das, glaube ich, ein Begriff, den viele nicht in Frage stellen würden, selbst wenn er juristisch genau genommen noch nicht angebracht erscheint.
Matthias, jetzt machen sich wahrscheinlich deutschlandweit Leute Gedanken, könnte mich das auch treffen? Ist mein Ort, ist meine Stadt besser vorbereitet? Wie gut ist Deutschland auf solche Krisensituationen vorbereitet?
Das ist ja nicht das erste Mal, dass sowas passiert ist. Ich darf noch mal daran erinnern, in Berlin-Köpenick, das ist ein anderer Stadtteil im Osten der Stadt, hat es 2019 auch schon einen schweren Stromausfall gegeben. Damals hat ein Bagger bei Bauarbeiten die Stromleitung getrennt und da war auch ein ganzer Stadtteil abgetrennt. Und schon damals hat sich gezeigt, das ist alles ganz schön volatil und vor allen Dingen auch eben teilweise mit einzelnen Zugängen abknipsbar. Da hat man offenbar, und das zeigt sich ja jetzt nicht genug draus gelernt. Natürlich kostet das auch was, wenn man das breiter aufstellt, aber das ist offenbar immer noch als so Einzelfall, trifft uns wirklich in der Breite am Ende nicht deklariert worden. Und das zeigt sich auch auf gesetzlicher Ebene. Die kritische Infrastruktur ist systemisch in Deutschland nicht gut genug geschützt. Das hat diese Bundesregierung und auch die Vorgängerregierung auch schon erkannt und ein sogenanntes Dachgesetz für kritische Infrastruktur aufgesetzt. Das Problem ist nur, das ist so umstritten, dass es bis heute nicht verabschiedet ist. Das Kabinett hat es jetzt auf den Weg gebracht. Es hängt im parlamentarischen Verfahren.
Das ist dieses Kritis-Dachgesetz, genau. Ne? So heißt das, ne?
Genau, das ist es. Und da sollen eben Betreiber kritischer Infrastruktur, dazu gehören Energieunternehmen, Stromnetzbetreiber, Telekommunikationsanbieter und noch viel mehr, sollen verpflichtet werden, eben ihre Anlagen kritischer Infrastruktur besser zu schützen. Zum Beispiel durch Zäune oder durch Wachpersonal. Und sie sollen auch Störfälle verpflichtend melden. Und wenn sie das nicht machen, auch geahndet werden mit Bußgeldern. Aber da sagen jetzt schon viele, auch nach den Erfahrungen aus Berlin jetzt aktuell, das reicht nicht. Da ist auch nicht geklärt, wer das Ganze zahlen soll. Außerdem betrifft es nur Unternehmen, die mehr als 500.000 Kunden versorgen. Und noch viele andere Punkte. Und deswegen geht jetzt hier in Berlin im Bundestag in den Fraktionen nochmal ganz aktuell eine Diskussion los, bevor dieses Gesetz überhaupt verabschiedet ist, ob man nicht nochmal ganz generell ran muss und an einige Punkte nochmal mit Verschärfungen an einigen Punkten da schrauben muss.
Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Sonja Eichwede, die sagt, solche sensiblen Daten, die müssen besser geschützt werden, weil es offensichtlich in Deutschland einfach zu leicht ist, herauszufinden, wo sich diese kritischen Punkte befinden. Und wir hören mal rein, was sie sagt.
Wir leben in einer Zeit, wo Daten auch Macht sind und wenn die komplette Infrastruktur offengelegt werden kann und offen ist, gibt es bestimmte Knackpunkte, die auch offen sind. Hier müssen wir sie besser schützen und eben auch sensible Informationen nicht jedem zugänglich machen.
Also da würde ich jetzt als Laie sagen, ja, das macht doch Sinn, oder? Wenn alles zu transparent ist. Ist es dann nicht besser, das zu schützen, weil wir uns sonst einfach verwundbar machen?
Ja, definitiv. Das Problem ist, dass man diese Informationen, hier geht es ja nicht um das Stromnetz, ja, also beispielsweise auch die Frage Unterseekabel, die in der letzten Zeit ja häufiger mal mutmaßlich von der russischen Schattenflotte mit hinterher schleifenden Ankern durchtrennt worden sind oder beschädigt worden sind. Da kann man im Internet genau nachvollziehen, an welcher Stelle die anlanden. Ja, auch das sind Informationen über die kritische Infrastruktur, bei denen man sich fragt, warum muss das alles im Internet stehen? Grundsätzlich kann man davon ausgehen, alles, was bisher drin stand, werden sich diejenigen, und da reden wir ja nicht nur über Terroristen, wir reden auch beispielsweise über russische Geheimdienste, die sich genau anschauen, wo ist die kritische Infrastruktur verletzbar in Deutschland. Das haben die sich schon alles rausgezogen. Aber die Frage ist, ob man für die Zukunft nicht umdenken muss und diese Informationen tatsächlich nicht auf dem Silbertablett servieren sollte.
Genau, da sind wir nochmal beim Kritis-Dachgesetz, weil im Moment ist das verpflichtend für viele Versorger, eben diese Informationen der Transparenz halber, so war immer die Argumentation, eben zur Verfügung zu stellen. Und in diesem neuen Dachgesetz wird das weiterhin erstmal nicht ausgeschlossen. Also da werden die Unternehmer würden demnach weiter verpflichtet werden, diese Informationen eben zur Verfügung zu stellen. Und da ist jetzt einer der Punkte, der diskutiert wird. Muss das da nicht noch mit reingebracht werden, dass das in Zukunft eben nicht mehr in dieser Form veröffentlicht werden kann, muss, vor allem aber auch sollte.
Wenn ich mir das jetzt aber alles so anhöre, ne, muss ich ganz ehrlich sagen, also es gibt ja von der Politik immer wieder Aufrufe an die Bevölkerung, legt euch Wasser, Kerzen und Batterien hin für den Notfall, also so, dass man das Gefühl hat, hier der Staat sagt, ihr müsst euch selber drum kümmern. Aber irgendwie wirkt es ja so, weder die Politik ist richtig drauf vorbereitet, da wird sehr viel geredet und diskutiert, aber wir selber, wir sind doch irgendwie auch nicht wirklich drauf vorbereitet, weil wir immer noch denken, wird uns schon nicht passieren, oder?
Ja, da sind wir nicht beim Thema Resilienz. Also, und das zieht sich durch alle Ebenen. Das fängt bei jedem Einzelnen an, bei jedem Haushalt. Ich erinnere mich, der Thomas de Maizière, damals als Bundesinnenminister, ist man dafür ausgelacht worden, als er öffentlich gesagt hat, jeder sollte 5 Liter Wasser bevorraten. Und so viel in Dosen oder in welcher Weise auch immer, dass er ein paar Tage sich ernähren kann, wenn halt nichts mehr geht. Und jetzt sehen wir, durch solche Ereignisse wie in Berlin, dass so etwas jeden treffen kann und jeder Einzelne ist gut beraten, für sich selbst so weit Vorsorge zu treffen, dass man eben für eine solche Situation zunächst mal gerüstet ist. Das heißt aber natürlich nicht, dass der Staat sich aus der Verantwortung zieht. Der hat dann eben bei der Frage, wo können Leute hin, wie managen wir so eine solche Krise und bereiten wir uns vernünftig vor auf eine solche Krise. Und da kann man eben auch sehen, dass der Bezirk, wir hatten es am Anfang gesagt, nicht gut vorbereitet war. Also Resilienz, das entscheidende Thema aus dem einfachen Grunde, weil niemand die kritische Infrastruktur auch nicht mit einem neuen Dachgesetz und verschärften Rahmenbedingungen so sichern kann, dass solche Situationen für die Zukunft ausgeschlossen werden können.
Ja, ich habe dazu eine bisschen andere Meinung, würde ich sagen, weil natürlich am Ende auch wir Bürger selbst in einer gewissen Form für Vorsorge zuständig sind. Und ich habe in meinem Umfeld ganz viele gesagt, das ist jetzt meine freie Entscheidung, das ist richtig kalt hier in der Bude, es ist auch stockdunkel, aber ich bleibe hier, weil mein Gefühl ist, ich möchte mein Eigentum oder meine Wohnung schützen. Ich möchte auch, dass da nicht eingebrochen wird. Das waren viele, die das selbstständig entschieden haben. Aber was ist mit denen, die sich eben gar nicht mehr selber bewegen konnten? Mit Kranken, mit Alten, mit Verwirrten, die eben die Informationen gar nicht erreicht haben. Und ich finde, über diesen Punkt sollten wir uns nochmal ganz gesondert Gedanken machen, denn das hat wirklich lange gedauert, bis man solche Personen überhaupt erreicht hat. Da muss von Tür zu Tür gegangen werden. Das ist natürlich personalintensiv, aber das ist eine ganz andere Nummer und auch eine ganz andere Gefahr, als wenn wir sagen, jeder muss jetzt nochmal 5 Liter Wasser vorhalten und sich vielleicht auch ein Kurbelradio kaufen. Und da müssen wir aber als Gesellschaft auf diese Menschen, finde ich, müssen wir Acht geben. Und wir erinnern uns auch nochmal an diese verwirrten Senioren, die dann von Bürgermeister Kai Wegner in irgendeiner Notunterkunft besucht wurden und im Grunde gar nicht wussten, wo sie sich befinden. Und das sind Menschen, für die hat unser Staat und unsere Gesellschaft eine ganz besondere Verantwortung. Und der sind wir in diesem Fall, das ist zumindest meine ganz klare Perspektive, nicht umfassend gerecht geworden.
So, jetzt haben wir lange über den Stromanschlag als Krisenfall gesprochen, aber das Ganze hat ja noch eine ganz andere Dimension. Es geht auch viel um politische Symbolik. Der Krisenfall kann nämlich schnell für Politiker zum Krisenfall werden. In diesem Fall für die CDU und für ihren regierenden Bürgermeister Kai Wegner. Matthias, wie hat der in der Krise ausgesehen?
Ja, da war Luft nach oben, würde ich mal sagen. Und viele würden sagen, das ist noch sehr, sehr vorsichtig formuliert. Kai Wegner, das fiel auf, war am ersten Tag öffentlich, ist er gar nicht in Erscheinung getreten. Der Stromausfall war ja am frühen Vormittag. Es hat dann bis zum Nachmittag gedauert, bis er sich über die sozialen Netzwerke mal zu Wort gemeldet hat. Aber vor Ort aufgetaucht ist er nirgendwo. Und natürlich haben die Journalistinnen und Journalisten nachgefragt, wo waren Sie denn, Herr Wegner? Und er sagte dann am Anfang, ja, er hätte sich eben den ganzen Tag zu Hause im Büro eingeschlossen und hätte quasi durchgängig telefoniert und in Krisenstäben gesessen und organisiert. Und das Problem ist, dass sich das im Nachhinein als nicht ganz richtig erwiesen hat.
Ja, er war nämlich Tennis spielen. Tatsächlich. Also nicht erst am dritten Tag, sondern gleich am ersten Tag eine Stunde Tennis spielen, das dann auch noch mit seiner Freundin, das ist die Bildungssenatorin, was auch als schwierige Beziehung gesehen wird. Und wir hören mal rein, was Wegner dazu sagt, warum er Tennis spielen war.
Ja, ich habe dann irgendwann gesagt, ich brauche kurz eine Pause. Ich muss meinen Kopf frei kriegen. Und das kann ich am besten mit Sport. Ich habe dann eine Stunde Sport gemacht und bin danach sofort wieder an mein Telefon gegangen, in mein Büro und habe weitergearbeitet. Ich war auch dort übrigens auf der Anlage jederzeit telefonisch erreichbar.
Also muss man doch sagen, er hat gelogen, oder Matthias?
Ja, er hat die Unwahrheit gesagt. Also für mich ist völlig unerheblich, mit wem er privat zusammen ist. Auch, dass er eine Stunde Tennis gespielt hat, ist gar nicht mein Problem. Aber diese Art der Kommunikation, das ist das politische Problem. Hätte er gesagt, das Einzige, was ich den ganzen Tag neben 125 Telefonaten und Sitzungen im Krisenstab gemacht habe, war zwischendurch mal einmal frische Luft schnappen, rauszukommen und ich habe da eine Stunde Tennis gespielt, um den Kopf freizukriegen, wäre das was echt anderes gewesen. Das ist dieses Problem, dass ein Politiker im Krisenfall eben, und das ist ein kommunikativer Krisenfall, nicht mit der Wahrheit sofort auf den Tisch kommt, sondern erst auf Nachfrage, Salamitaktik. Und wenn, und das ist für mich ja noch offen, wie Kai Wegner am Ende aus diesem Krisenfall hervorgeht, aber die Vergangenheit hat ganz oft gezeigt, dass Politiker in einer solchen Krise nicht über den Fehler an sich, sondern um den Umgang mit dem Fehler stolpern. Und wenn das so kommen sollte, dann wäre das in diesem Fall ganz genauso. Die Stunde Tennis an sich ist nicht das Hauptproblem, sondern die Kommunikation. Er hat die Unwahrheit gesagt und muss sich jetzt im Nachhinein korrigieren.
Da komme ich gleich noch mal drauf zu. Ich würde einmal vorher wissen, wie reagiert denn die Union? Habt ihr da was gehört? Sind die entsetzt über das Verhalten?
Ja, wir dürfen nicht vergessen, wir sind in Berlin im Wahljahr. Es gibt im September Wahlen im Abgeordnetenhaus. Kai Wegner ist der Amtsinhaber und er will für die CDU und für sich natürlich die Wahlen wieder gewinnen. Und er hätte aus diesem Krisenfall, aus dem Stromausfall ja auch eine Chance machen können. Wir erinnern uns an andere, Gerhard Schröder in der Sturmflut, Helmut Schmidt in Hamburg damals. Das sind so die Krisenmanager, die wir als Politiker noch im kollektiven Gedächtnis der Bundesrepublik sozusagen haben. Und das hätte ja Kai Wegner auch sein können. Das Problem ist, er ist eben eine Figur, die eher im Hintergrund wirkt und immer, wenn es öffentlich ist, das sind nicht seine Stärke, große öffentliche Auftritte. Aber trotzdem ist die Entgeisterung hinter den Kulissen in der Union und in der CDU groß. Die sehen auf jeden Fall, dass er seine Wahlchancen für sich und die Partei nicht vergrößert hat. Und die Frage ist, was jetzt die nächsten Tage damit passiert. Öffentlich halten sich die meisten noch zurück, aber hinter den Kulissen gibt es ein großes Kopfschütteln, wenngleich der eine oder andere auch öffentlich sagt, am Ergebnis ist dieser Stromausfall gut gehandelt worden. Er ist auch früher zu Ende gewesen als ursprünglich annonciert. Und insofern war das ein absoluter kommunikativer Super-GAU, aber jetzt kein Grund zum Rücktritt. Auch diese Haltung gibt es innerhalb der Union.
Ja, der Bundeskanzler hat sich dazu geäußert. Mal sehen, was der dazu sagt.
Ich würde mal sagen, in den Abläufen ist nichts zu kritisieren. Wir hätten das wahrscheinlich nicht viel besser machen können, als es so gemacht wurde.
Also da hat er den Wegner irgendwie nicht. Also wurde er danach gefragt oder hat er ihn bewusst nicht angesprochen?
Er wurde gezielt nach Kai Wegner und seinem Tennismatch gefragt und deswegen ist die Antwort natürlich eine für Feinschmecker. In den Abläufen hätte man nicht viel besser machen können, einiges schon kann man ja sagen, nicht viel besser machen, aber er geht eben auf Kai Wegner überhaupt nicht ein und das ist schon eine Distanzierung. Jetzt muss man dazu sagen, Kanzler Merz und Kai Wegner sind sich schon seit vielen, vielen Jahren in großer Abneigung verbunden, das ist bekannt und nichts Neues. Aber Markus Söder hat sich bei der CDU-Klausur in Klosterseeon eben ausdrücklich hinter Kai Wegner gestellt und gesagt, worüber reden wir hier eigentlich? Das hat Merz nicht getan und das ist der große Unterschied.
Das ist natürlich auch der Klassiker in einer solchen Situation. Wenn du als Politiker mit dem Rücken zur Wand stehst und Matthias hat es gesagt, auf Salamitaktik gesetzt hast, dann fragen sich natürlich auch die Leute, die dich unterstützen könnten, was kommt denn morgen? Also wenn ich mich jetzt vor ihn stelle und ihn verteidige und morgen kommt raus, dass er noch irgendwas anderes gemacht hat, keine Ahnung, dass er vielleicht auch im Kino gewesen ist, fantasiere jetzt, ja, dann stehe ich natürlich als derjenige, der ihn unterstützt hat, auch schlecht da. Und das ist eben so ein klassischer Prozess, dass eben auch die Unterstützer, wenn man merkt, okay, der hat nicht am Anfang direkt die volle Wahrheit gesagt, sich fragen, tue ich mir selbst einen Gefallen, wenn ich mich jetzt schützend davor stelle?
Ja, jetzt muss man einmal dazu sagen, Friedrich Merz ist am Ende ein Parteikollege von Kai Wegner. Das ist das eine. Aber was sagen die anderen Parteien? Und da fällt auf, die SPD, der Fraktionsvorsitzende Matthias Mirsch von der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag hat sich mit sehr markigen Worten zu Wort gemeldet. Und das sollten wir uns auch mal kurz anhören.
Glaubwürdigkeit ist ein sehr, sehr hohes Gut in der Politik. Und alle, die in der Politik tätig sind, müssen daran ihre Entscheidungen, die sie für sich persönlich treffen, messen.
Ja, da hat er auf der einen Seite recht, vor allen Dingen aber merkt man, da ist die SPD schon voll im Berliner Landtagswahlkampf, versucht das Ganze schon auszuschlachten und zu nutzen. Das ist dem SPD-Spitzenkandidaten in Berlin, Steffen Krach, bis jetzt aber noch nicht so optimal gelungen. Ich habe jedenfalls während dieses Stromausfalls nicht ein einziges Mal was von ihm gehört.
Also du hast es vorhin gesagt, das sind diese Gummistiefel-Momente. Ne? Gerhard Schröder in den sächsischen Hochwassergebieten 2002, Helmut Schmidt hast du erwähnt. Wie sinnvoll ist es denn, wenn Politiker dann zu den Betroffenen fahren, Hände schütteln, Tee verteilen? Ist das dann nur Symbolpolitik oder brauchen die Menschen das? Also die Frage, wo ist der Politiker gerade, ist manchmal wichtiger als was tut er konkret?
Also zunächst mal ist die Situation natürlich auch ehrlicherweise heute eine andere. Ne? Wir leben in Zeiten von Social Media, Politiker sind unter 24/7 Beobachtung. Der Informationsfluss ist ein ganz anderer als zu Zeiten von Helmut Schmidt, wo es dann vielleicht auch gereicht hat, sich einmal vor die Fernsehkamera für die Tagesschau-Berichterstattung zu stellen, um hier den Eindruck desjenigen zu vermitteln, der sich kümmert und der vor Ort ist. Aber das wissen Politiker ja heute. Und am Ende geht es natürlich darum, das richtige Maß zu finden. Denjenigen, die konkret vor Ort helfen müssen, ist es auch nicht geholfen, wenn jetzt die politische Prominenz jede Stunde irgendjemand vorbeischaut, um schöne Bilder zu machen und die Prozesse stört. Nichtsdestotrotz muss man natürlich als politisch Verantwortlicher der Öffentlichkeit vermitteln, und zwar sichtbar, und das hat er eben nicht getan, dass man sich kümmert. Und wenn wir uns anschauen, Franziska Giffey, die Wirtschaftssenatorin, hat das ziemlich erfolgreich gemacht. Die war sichtbar, die war auch sehr gut informiert und das hat sie einfach rübergebracht. Und er hat sich offenbar gekümmert, ja, aber er war nicht sichtbar und das ist am Ende das Problem.
Also ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger haben da schon ein sehr, sehr feines Sensorium. Ob da jemand kommt, der jetzt da nur auf Öffentlichkeit aus ist, der gute Bilder für die Presse produzieren will oder ob da jemand kommt, der sich wirklich kümmert, der wissen will, wie ist die Lage vor Ort, der aber auch mit einer Message und mit einem Plan kommt, wie den Menschen jetzt schnell geholfen werden kann. Und dass ein Politiker vor Ort ist, das gehört einfach zur Aufgabe dazu. Da geht es erstmal darum, Präsenz zu zeigen, da geht es darum, Fragen zu beantworten, da geht es darum, Informationen zu geben, aber auch eben einfach zu zeigen, ich bin für euch da. Und das ist eben gerade am Anfang nicht passiert und das haben eben einfach auch viele vermisst, ganz zu Recht.
Wie sieht es denn aus mit Bundeskanzler Merz oder Bundespräsident Steinmeier? Da gab es ja auch die Forderung, die hätten ja auch mal bei den Betroffenen vorbeischauen können. Wie seht ihr das?
Ja, das ist meines Erachtens eben genau so ein Punkt, wo es dann auch irgendwann anfängt, die Prozesse in Unordnung zu bringen. Ja, also wenn der Bundeskanzler kommt und alles muss quasi erstmal auf Stopp geschaltet werden, weil er natürlich mit einem Tross kommt und für Sicherheit gesorgt werden muss, dann kann das auch alles andere als hilfreich sein. Insofern hätte ich jetzt persönlich nicht die Erwartung in dieser Situation, dass einer von den beiden da vor Ort hätte sein müssen.
Matthias, siehst du das auch so?
Ja, ich weiß, dass der Bundespräsident sich das sehr genau überlegt hat, dann auch mit solchen Erwägungen, wie Michael sie gerade genannt hat, davon erstmal Abstand genommen hat. Er hat ja jetzt einen Neujahrsempfang und dort auch Helferinnen und Helfer eingeladen, wenn ich richtig informiert bin, um eben da nochmal ein Spotlight draufzusetzen, aber auch zu sagen, wie wichtig es war, dass sich Menschen in diesen schweren Stunden und Tagen eingesetzt haben und dass er die Not der Menschen auch sieht. Das finde ich jetzt nicht schlecht, das auf diese Weise zu regeln. Wäre das Ganze noch ein paar Tage gegangen, wären die auch da gewesen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Aber da würde ich jetzt an dieser Stelle weder dem Bundeskanzler noch dem Bundespräsidenten einen Vorwurf machen.
Also, was würdet ihr jetzt zum Abschluss sagen? Was ist aus eurer Sicht die wichtigste Lehre aus diesem Fall, unabhängig von Berlin?
Also ich habe zwei Lehren. Erstens mal eine positive Botschaft. Ich habe in den letzten Tagen während dieses Stromausfalls ganz, ganz viel Solidarität zwischen den Menschen gesehen, die angepackt haben, die sich gegenseitig geholfen haben. Und auch Behörden und Mitarbeiter, Beamte, die sich richtig ins Zeug gelegt haben. Wenn es hart auf hart kommt, versuchen die Menschen in Deutschland füreinander da zu sein. Das, finde ich, ist die positive Botschaft. Wir haben aber gesehen, dass wir im System Schwachstellen haben, an denen wir ran müssen. Und das ist die große Lehre dieses Stromausfalls, die jetzt aber auch Folgen haben muss. Kritische Infrastruktur, Resilienz, wahrscheinlich auch Investitionen in behördliche Vorsorge und Infrastruktur. Das ist das, wo wir nicht gut aufgestellt sind, wo wir vielleicht auch zu leichtfertig waren und wo wir jetzt sagen müssen, es geht eben nicht darum, dass mal zeitweise mal das Licht ausgeht irgendwo für ein paar Stunden, wo man mal dann die Taschenlampe anmacht, sondern das kann schwerwiegende Folgen für die Gesundheit und das Leben der Menschen haben. Und da sind wir nicht gut genug aufgestellt.
Ja, da würde ich mich anschließen. Für mich die zentrale Lehre ist, dass wir uns vorbereiten müssen auf solche Ereignisse. Es wird definitiv nicht das letzte Mal gewesen sein. Und Resilienz, eine vernünftige Vorsorge, und zwar auf allen Ebenen, ist das A und O. Ja, und das andere ist, dass wenn wir nicht wollen, dass sowas wieder passiert, und jetzt rede ich hier über die Vulkangruppe, dann muss es eben jetzt auch darum gehen, dass man die Verantwortlichen findet und zur Verantwortung zieht. Und das muss eben auch bedeuten, dass diese Ermittlungen jetzt Priorität haben muss, und dann muss man eben auch die Ressourcen dafür zur Verfügung stellen. Das hat in den vergangenen Jahren überhaupt nicht gut geklappt und sollte jetzt einfach besser funktionieren.
Ja, vielen Dank für eure Einschätzung. Matthias Deiß und Michael Götschenberg waren das heute bei Berlin Code. Schön, dass ihr da wart.
Wir haben zu danken.
Gerne.
Ja, und danke euch fürs Zuhören. Und wie immer zum Schluss haben wir noch einen Tipp für euch. Dieses Mal ist es tatsächlich ein Doku-Tipp zum Anschauen, also ein TV-Tipp. Seit einem Jahr ist Donald Trump zurück im Amt. Mit Deals und Druck bringt der US-Präsident fast täglich die Welt ins Wanken. Was das mit uns macht und wie Deutschland darauf reagiert, darum geht es in der neuen Doku-Serie Trump and Us, wie er unsere Welt verändert. Zu sehen ab sofort in der ARD-Mediathek. Guckt es euch an. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Hoffentlich seid ihr nicht vom Schneechaos betroffen. Also alle, die davon betroffen sind, bitte kommt gut durch. Ich gehe jetzt Nudeln kaufen, Tomatensauce, kaufe auch noch ein paar Kerzen ein. Und dann hören wir uns nächsten Freitag wieder. Bis dann, macht's gut.